Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Freunde fürs Leben, das gibt's nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Affen. In einer Langzeitstudie stellt sich jetzt heraus, dass ältere Schimpansen am liebsten mit alten Bekannten abhängen. Man kennt sich, man laust sich. Spannend ist das, weil man bislang dachte, nur Menschen würden im Alter ihren Freundeskreis verkleinern, um mehr Zeit mit Leuten zu verbringen, die ihnen wichtig sind. Aber so besonders sind wir da offenbar gar nicht. Mehr dazu gleich. Außerdem stellen wir ein neues Recyclingverfahren für Plastikabfälle vor. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Wenn man älter wird, ändert sich vieles. Die Haare werden grau, die Falten tiefer und das Sozialverhalten ändert sich. Verglichen mit jungen Menschen haben Ältere oft weniger soziale Kontakte, sondern konzentrieren sich auf wenige gute Freunde. Sozialpsychologen glauben, das liegt daran, dass wir uns mit dem Alter immer stärker unserer Sterblichkeit bewusst werden. Die Folge: Wir investieren unsere begrenzte Zeit auf Erden lieber in verlässliche Partner als in neue Bekannte. Klingt plausibel. Aber eine Langzeitstudie mit Schimpansen zeigt jetzt, dass diese Theorie zumindest fragwürdig ist. Anneke Meyer berichtet.
Es klingt wild, aber eigentlich ist es sehr gemütlich. Zwei Schimpansenmännchen sitzen eng aneinander gekuschelt und lausen sich gegenseitig den Pelz. Das Geschrei ihrer tobenden Artgenossen lässt die beiden dabei ziemlich kalt.
Das sind Kakama und Makuku, die einander das Fell pflegen. Die beiden sind alte Freunde. Ich mag dieses Video besonders, denn man sieht ganz deutlich, wie vertrauensvoll die beiden miteinander umgehen.
Alexandra Rosati ist Juniorprofessorin für Psychologie und Anthropologie an der University of Michigan. Sie interessiert sich für Affen, weil man von ihnen auch einiges über Menschen lernen kann. In einer Studie, die in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Science erschienen ist, stellt Alexandra Rosati gemeinsam mit der Biologin Zarima Chandra eine anerkannte Theorie der Sozialpsychologie auf die Probe, die sozioemotionale Selektionstheorie.
Die Idee ist, dass wenn man jung ist und das Leben noch vor einem liegt, sich darauf konzentriert, neue Beziehungen aufzubauen. Aber wenn man älter wird und dem Ende sozusagen entgegensieht, konzentriert man sich lieber auf Freundschaften, die wirklich wichtig sind. Wir dachten, es wäre interessant, herauszufinden, ob das bei Tieren auch so ist. Denn soweit wir wissen, können Tiere nicht Jahrzehnte in die Zukunft denken.
Um zu überprüfen, ob Schimpansen ihr Sozialverhalten im Alter ähnlich ändern wie Menschen, analysierten die Wissenschaftlerin Verhaltensdaten von 21 wildlebenden Schimpansenmännchen aus dem Kibale Nationalpark in Uganda. Die Tiere wurden über einen Zeitraum von 20 Jahren beobachtet, und zwar im Rahmen eines fortlaufenden Forschungsprojektes. Jahrzehntelang im Wald sitzen mussten die beiden Forscherinnen für ihre Studie also nicht, aber sich durch 78.000 Stunden Verhaltensbeobachtung durcharbeiten.
Was man in diesem Video sieht, ist, wie Lenjo, ein junges Männchen, den älteren Yogi laust.
In der Auswertung notierten die Wissenschaftlerin und ihr Team nicht nur die Anzahl sozialer Interaktionen, die ein Tier hatte, sondern auch, ob sie dabei aggressiv oder freundschaftlich waren. Freundschaftliche Kontakte unterteilten sie weiter, je nach Qualität.
Jetzt kann man im Video sehen, wie Lenjo mit den Lippen schmatzt. Das ist eine Lautäußerung, die Schimpansen beim Lausen machen. Er schmatzt und dann tauschen die beiden ihre Rollen. Und das ist eine der Sachen, auf die wir geachtet haben. Ist die Zärtlichkeit gegenseitig oder laust einer der Affen und der andere gibt nichts zurück?
Einseitige Freundschaften und unerwiderte Zärtlichkeiten waren oft das Los jüngerer Affen. Ältere Schimpansen dagegen hatten weniger Freundschaften, die dafür aber von gegenseitiger Zärtlichkeit geprägt waren. Außerdem waren sie weniger in Konflikte verwickelt. Eine Änderung sozialer Umgangsformen mit zunehmendem Alter, ähnlich wie bei Menschen, meint Alexandra Rosati.
Ich denke, wir konnten zeigen, dass die Fähigkeit, die eigene Sterblichkeit zu begreifen, nicht nötig ist, damit sich das Sozialverhalten im Alter ändert. Natürlich heißt das nicht, dass das für Menschen keine Rolle spielt. Wenn man an die eigene Sterblichkeit denkt, kann es schon sein, dass man neue Prioritäten setzt. Aber eine zwingende Voraussetzung ist es nicht, denn wir sehen das Phänomen eben auch bei Schimpansen.
Ganz unvermutet kommt das Ergebnis nicht. Vorangegangene Studien hatten entsprechende Hinweise geliefert, allerdings wurden dabei nicht dieselben Tiere über Jahre beobachtet, sondern nur unterschiedlich alte Tiere miteinander verglichen. Warum Schimpansen, warum Menschen später im Leben so viel Wert auf alte Freundschaften legen, bleibt unklar. Sicher ist, dass ein Freund an der Seite, egal an welchem Punkt des Lebens man steht, immer hilft.
Meine Co-Autorin Zareen und ich sind seit über 15 Jahren befreundet. Wir haben vorher noch nie zusammengearbeitet und diese Studie ist tatsächlich nur entstanden, weil wir Freunde sind und uns beim Kaffeetrinken diese Idee kam. Das ist schon lustig. Wir haben Freundschaften erforscht, weil wir Freundinnen sind.
Freunde fürs Leben gibt's nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Schimpansen. Ein Beitrag von Anneke Meyer war das. Dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland laut Robert-Koch-Institut jetzt schon den zweiten Tag in Folge über 11.000 liegt, das hat viele Menschen überrascht. Woher dieser plötzliche Anstieg, wo doch lange alles weitgehend ruhig schien und das Infektionsgeschehen unter Kontrolle? Verhält sich das neuartige Coronavirus auf einmal unberechenbarer, als wir gedacht haben? Zum Glück nicht. SARS-CoV-2 verhält sich ziemlich genau so, wie das die Modellrechnung der Experten vorhergesagt haben. Denn die Regeln, denen seine Ausbreitung folgt, die sind inzwischen recht gut bekannt, schreiben Forscher heute im Fachmagazin Science. Arndt Reuning hat mit einem davon gesprochen.
In der Öffentlichkeit sei in den vergangenen Wochen und Monaten der Eindruck entstanden, dass die Fachleute aus der Wissenschaft beinahe täglich ihre Meinung änderten. Darüber, wie das Coronavirus übertragen wird und auf welchem Wege sich die Pandemie ausbreitet, sagt der Epidemiologe Justin Lessler.
I don't want to imply that we already understand everything.
Ich will jetzt nicht behaupten, dass wir bereits alles wüssten und verstünden hinsichtlich der Ausbreitung. Aber wenn wir etwas Neues entdecken, dann wird unser Wissen dadurch bloß vertieft und nicht komplett umgekrempelt.
Um diese Fehlwahrnehmung gerade zu rücken, hat er nun zusammen mit Kolleginnen und Kollegen von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health eine kurze Übersichtsarbeit veröffentlicht. Im Fachmagazin Science erklärt das Team, wie die Motoren funktionieren, die die Pandemie antreiben. Eine Schlüsselrolle spiele dabei die Überdispersion, ein statistisches Phänomen. Im Zusammenhang mit Covid-19 beschreibt es die Beobachtung, dass die Menschen, die sich angesteckt haben, das Virus nicht alle im gleichen Maß weitergeben. Bloß 10% der Infizierten seien verantwortlich für rund 80% aller Übertragungen, erläutert Justin Lessler.
Das hilft uns, einige Phänomene zu erklären, die wir beobachtet haben. Zum Beispiel zu Beginn der Pandemie. Da breitete sich das Virus in China rasend schnell aus, aber in Europa und den USA gab es noch keine Spur eines Anstiegs. Das liegt daran, dass die Überdispersion dafür sorgt, dass es länger dauert, bis das Virus an einem neuen Ort Fuß fasst. Und Überdispersion erklärt andererseits auch, dass sich das Virus in manchen Regionen dann schlagartig verbreitete, etwa in Italien oder New York.
Beschreiben ließe sich dieses Muster auch anhand der Netzwerktheorie. Die Basis des Ansteckungsnetzes besteht aus den persönlichen Kontakten von Mensch zu Mensch. Freundinnen und Freunde, die Menschen am Arbeitsplatz und natürlich die Familie. So sei es nicht verwunderlich, wenn es zu Hause zu den meisten Ansteckungen komme.
So the risk of getting infected in the household.
Wenn man mit anderen Menschen in einem Haushalt lebt, ist das Infektionsrisiko sechsfach höher als bei anderen engen Kontakten. Aus der Zahl der Kontakte und dem relativen Ansteckungsrisiko können wir eine grobe Überschlagsrechnung durchführen. Demnach finden die Hälfte bis zwei Drittel aller Übertragungen des Virus im Haushalt statt.
Würde sich das Virus nur im häuslichen Umfeld ausbreiten, käme die Pandemie bald schon zum Erliegen. Aber jeder Mensch steht auch noch mit anderen Netzwerken in Verbindung.
Die eng geknüpften privaten Netze stehen in Kontakt mit denen innerhalb der Gesellschaft und die gesellschaftlichen Netze wiederum mit den globalen Reiseverbindungen.
Daraus ergeben sich oft überraschend kurze Verbindungen und damit Ansteckungswege zwischen Individuen, die eigentlich weit voneinander entfernt wohnen. Diese kleine Weltnetzwerke erklären zum Beispiel, warum frühzeitige Reisebeschränkungen die Ausbreitung des Coronavirus zwar bremsen konnten, aber eben nicht aufhalten. Hinzu kommt, die Verbindungen zwischen den einzelnen Knotenpunkten, den einzelnen Personen also, sind nicht gleichmäßig verteilt. Der Zusammenhalt des gesamten Gebildes wird von einigen hochvernetzten Knoten dominiert, also von Menschen, die über eine Vielzahl von Kontakten innerhalb der Gesellschaft verfügen. Werden sie infiziert, droht ein Superspreading-Ereignis. Darin spiegelt sich die Überdispersion. Unglücklicherweise gelten Netzwerke dieser Art als relativ robust gegenüber zufälligen Störungen. Sie besitzen aber doch eine Achillesferse.
It has an interesting effect that if you can target these highly connected nodes.
Man muss gezielt diese hochvernetzten Knotenpunkte ins Visier nehmen, also die Umstände und Orte, wo Menschen mit vielen anderen in Kontakt kommen, wie etwa Massenveranstaltungen. Wenn man die aus dem Geflecht herausnimmt, kann man sehr viel erreichen, um die Seuche unter Kontrolle zu halten.
Theoretisch ist also ziemlich klar, wie sich die Treiber der Pandemie stoppen ließen. Die praktische Umsetzung dieser Erkenntnisse ist leider nicht so einfach.
Wissenschaftliche Erkenntnisse in praktische Politik umzusetzen, das ist eine der zentralen Herausforderungen der Corona-Krise. Ein Beitrag von Arndt Reuning war das. Falls Ihnen das jetzt zu viel Netzwerktheorie und zu wenig handfest war, kein Problem. Schauen wir nochmal ganz konkret auf die beunruhigende Entwicklung der Infektionszahlen in Deutschland. Was genau ist da schiefgelaufen? Die Physikerin Dr. Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen, die tüftelt seit Monaten an Computermodellen, die vorhersagen, wie rasch sich SARS-CoV-2 ausbreiten wird und was sich dagegen tun lässt. Ich habe sie vorhin gefragt, wie brenzlig ist die aktuelle Corona-Lage?
Also noch kommt das wirklich auf den Landkreis an. In manchen Landkreisen ist die Situation klar außer Kontrolle. In anderen Landkreisen, gerade im Norden und im Nordosten, sind die Fallzahlen ja immer noch relativ niedrig. Also man muss sich das wirklich von Landkreis zu Landkreis anschauen.
Wenn man sich aber die Karte anschaut mit den Inzidenzen, dann fällt auf, dass inzwischen doch sehr viele Stellen rot sind. Und auch dieser Schwellwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche wird ja inzwischen quasi fast bundesweit gerissen. Also schon eine deutliche Veränderung der Lage verglichen zum Sommer, oder?
Das ist korrekt und das ist in gewisser Weise auch zu erwarten gewesen. Wir haben über den Sommer gesehen, dass am Anfang die Situation relativ gut dann unter Kontrolle war. Fast alle Infektionen und fast alle Träger wurden entdeckt. Aber dann hat sich Stück für Stück jeder ein bisschen mehr Freiheiten genommen, was ja auch natürlich und was auch sinnvoll ist. Man möchte ja wissen, wie viele Freiheiten kann man sich nehmen, sodass das System trotzdem gerade eben noch stabil ist. Das Problem ist nur, dass man dann irgendwann an diese Grenze kommt. Und an dieser Grenze, wenn die Anzahl Neuinfektionen zu hoch ist, kommen die Gesundheitsämter nicht mehr mit der Nachverfolgung hinterher. Und dann kommt es relativ plötzlich zu einem schnelleren, zu einem sich selbst verstärkenden Wachstum. Das ist ein Kipppunkt. Und dieser Kipppunkt ist jetzt in einem Landkreis nach dem anderen überschritten worden.
Sie sagen einen Kipppunkt nach einem doch für viele recht normalen Sommer. Sind wir denn sehenden Auges in diese zweite Welle reingeschlittert oder hat diese Dynamik selbst Expertin wie Sie, die das Infektionsgeschehen am Computer nachzubilden versuchen, überrascht?
Nein, leider hat es uns überhaupt gar nicht überrascht. Wir haben schon vor 2 Monaten die ersten Ergebnisse dazu gehabt und die dann auch sehr zeitnah auf diesen Preprint-Server Archive gestellt. Also es kann jeder nachlesen. Aber es ist natürlich sehr schwierig, das zu kommunizieren, vor allen Dingen in der Situation, wo die Lage ja sehr ruhig und sehr kontrolliert zu sein scheint.
Die zweite Welle kam mit Ansage, sagt die Expertin für Corona-Modellierung Dr. Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Und wenn Sie wissen wollen, was Ihre Computermodelle verraten über kluge Strategien für die nächsten Wochen, dann schalten Sie am Sonntag um 16.30 Uhr den Deutschlandfunk ein, denn in Wissenschaft im Brennpunkt spielen wir dann hier mögliche Corona-Szenarien für den Herbst durch. Reinhören lohnt sich bestimmt. Wegen der Corona-Pandemie haben deutsche Haushalte im Frühjahr rund 10% mehr Plastikmüll weggeworfen als sonst. Wegen der vielen Lebensmittelverpackung, weil plötzlich so viele Menschen mehr als sonst zu Hause gegessen haben. Plastikvisiere, Einweghandschuhe und andere Hygieneartikel vergrößern diesen Kunststoffmüllberg noch weiter. Und recycelt wird bis heute leider kaum was davon. Der Grund: Es rechnet sich meistens nicht. Wirtschaftlich interessant würde das Plastikrecycling nach Meinung vieler Experten erst dann werden, wenn es gelänge, aus altem Kunststoff hochwertige neue Produkte herzustellen. Ein neues, innovatives Verfahren, vorgestellt heute im Fachmagazin Science, das könnte jetzt immerhin den Weg dafür ebnen. Details von Thomas Schröder.
Für Laien klingt das Ganze ein wenig nach Zauberei. Man nehme etwas Aluminium und Platin, füge etwas Hitze hinzu und schon lässt sich aus Plastikabfall Waschmittel machen. Nun ja, stimmt auch nicht so ganz. Etwas komplizierter ist das Ganze schon. Aber immerhin ist es Susannah Scott und ihrem Team von der University of California in Santa Barbara gelungen, aus einer pulverisierten Plastiktüte wichtige chemische Grundstoffe herzustellen, mit denen sich unter anderem Wasch- oder Lösungsmittel herstellen lassen.
Kunststoffe sind sehr große Moleküle, die hauptsächlich aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen. Und mit dem neuen Verfahren werden diese langen Kunststoffmoleküle in kleine Moleküle umgewandelt, die als Aromaten bezeichnet werden. Als Tenside, in Farben oder als Wasch-, Lösungs- sowie Schmiermittel haben sie einen erheblichen Wert. Außerdem gibt es eine große Nachfrage nach diesen Stoffen. Und das macht sie noch wertvoller, denn wir haben ja so unendlich viel Plastikmüll zu bewältigen.
Für die gewonnenen Grundstoffe gäbe es weltweit immerhin einen 9-Milliarden-Dollar-Markt, sagt Susannah Scott. Wie Plastik werden auch Aromaten gewöhnlich aus fossilen Rohstoffen, nämlich aus Rohbenzin, hergestellt. Könnte man nun stattdessen Plastikmüll als Ausgangsstoff verwenden, würde nicht nur weniger Müll anfallen, sondern auch weniger Erdöl verbraucht. Ganz einfach ist das allerdings nicht. Die Chemiker um Susannah Scott mussten zwei Reaktionen kombinieren, von denen eine endotherm ist, also Energie benötigt, die andere exotherm, also Energie freisetzt.
Die Bildung dieser Aromaten, dieser wertvollen Moleküle, würde eigentlich sehr viel Energie erfordern. Aber wir koppeln diese Reaktion an das Zerschneiden des Moleküls. Und beim Zerschneiden wird wiederum viel Energie frei, sodass wir für die gesamte Reaktion tatsächlich nicht mehr viel Energie zuführen müssen. Und das ist wichtig, denn Energie ist Geld und Energie sind Treibhausgasemissionen.
Das Verfahren, das Scott und ihr Team entwickelt haben, funktioniert ohne Zusätze wie Lösungsmittel und bei einer vergleichsweise niedrigen Temperatur unter 300 Grad. Erprobt haben sie es nicht nur an reinem Polyethylen, sondern auch mit einer gewöhnlichen Plastiktüte und einer Plastikflasche. Auch hier funktionierte der Prozess. Die Ausbeute der erwünschten Aromaten war aber kleiner und die der Nebenprodukte größer. Bis zu einem echten, funktionierenden Plastikrecycling ist also noch ein Stück zu gehen, sagt Susannah Scott.
Es gibt noch viele Dinge zu klären. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, den Plastikmüll tatsächlich zu sammeln, zu sortieren, zu transportieren und in den Reaktor zu bringen. Darüber hinaus werden unsere Kunststoffe für viele verschiedene Zwecke entwickelt und daher mit vielen anderen Arten von Materialien kombiniert. Es ist daher wichtig, dass die Abfälle möglichst gut gereinigt und die Stoffe sauber getrennt werden. Oder man findet ein Verfahren, das auch funktioniert, wenn die Abfälle verunreinigt sind.
Aller Hürden zum Trotz, ein Anfang ist gemacht. Und zwar ein guter, meint der Chemiker Bert Weckhuysen von der Universität Utrecht.
Die Studie ist auch deshalb besonders, weil die Kunststoffart, die verwendet wurde, sehr schwer abzubauen und zu transformieren ist. Gleichzeitig ist dieses Polyethylen ein sehr häufig verwendeter Kunststoff. Insofern sind die Ergebnisse ein schönes Beispiel dafür, wie wir auf dem Weg zu einer Plastik-Kreislaufwirtschaft vorankommen können.
Upcycling von Plastikmüll, ein neues Verfahren macht's möglich. Thomas Schröder berichtet drüber. Was sonst heute noch wichtig war in der Welt der Wissenschaft, jetzt in den Meldungen von und mit Lucian Haas.
Es gibt Zweifel an den Lebensspuren auf dem Planeten Venus. Mitte September hatten Astronomen berichtet, sie hätten Monophosphan in der Venusatmosphäre entdeckt. Dieses Molekül gilt als möglicher Hinweis auf mikrobielles Leben. Das Medienecho war entsprechend groß. Mittlerweile wachsen allerdings die Zweifel an dem Fund. Forschende des niederländischen Leiden-Observatoriums analysierten die vom Radioteleskop ALMA stammenden Daten erneut. Ihren Ergebnissen nach, auf dem Preprint-Server Archive vorab ohne Peer-Review veröffentlicht, sind die möglichen Signale für Monophosphan allerdings statistisch nicht signifikant. Selbst im Team des ALMA-Teleskops meldeten sich nun Zweifler. Sie wollen mögliche Probleme in den Originaldaten entdeckt haben. Die Auswertung soll nun noch einmal überarbeitet werden. Schon die Mayas nutzten hocheffektive Wasserfilter. Forschende der Universität von Cincinnati haben in der alten Maya-Metropole Tikal in Guatemala an einem großen Wasserreservoir Überreste eines Filtersystems entdeckt. Den Erkenntnissen nach wurde das Wasser dort durch Schichten von Quarzsand und Zeoliten geleitet. Zeolite sind kristalline Verbindungen aus Aluminium und Silizium, die mit feinsten Poren durchsetzt sind. Dadurch wirken sie wie molekulare Siebe, die Schadstoffe und auch Bakterien zurückhalten können. Quarzsand und Zeolite werden auch in modernen Wasserfiltern eingesetzt. Die Mayas nutzten derartige Systeme offenbar schon 2000 Jahre, bevor Ähnliches in Europa zum Einsatz kam. Einer der ältesten Texte der Weltliteratur stammt vermutlich von einer Frau. Es geht um die sogenannte Gula-Hymne. Das ist einer der wichtigsten literarischen Texte aus Mesopotamien, aus der Zeit um 1300 vor Christus. Das Original davon existiert nicht mehr, aber in späteren Kopien ist als Autorenname Bulusarabi vermerkt, mit einem vorangestellten Zeichen für maskulin. Deshalb gingen Wissenschaftler bisher davon aus, dass der Verfasser ein Mann gewesen sein muss. Nun aber fanden Forschende der Ludwig-Maximilians-Universität München in Verwaltungsurkunden aus jener Zeit mehrfach Hinweise, dass der Name Bulusarabi damals offenbar nur von Frauen getragen wurde. Demnach müsste die Gula-Hymne einer Autorin zugeschrieben werden. Möglicherweise machte einer der frühen Kopisten damals einen Fehler. Norwegen nimmt die Abholzung tropischer Regenwälder ins Visier. Und das zum allgemeinen Nutzen. Die norwegische Regierung finanziert über ihre internationale Klima- und Wälderinitiative einen digitalen Atlas der tropischen Wälder. Darin werden hochaufgelöste Satellitenbilder der Waldregionen von 64 Ländern gesammelt und monatlich aktualisiert. Die Idee dahinter ist, mit den Daten eine bessere Informationsgrundlage für den Kampf gegen die Zerstörung der Regenwälder zu bieten. Für viele tropische Regionen sind aktuelle Satellitenbilder, die ein Monitoring der häufig illegalen Abholzung ermöglichen, bisher kaum öffentlich verfügbar. Forschende aus den USA und Südkorea haben eine neue Technik für OLED-Displays mit extrem hoher Auflösung entwickelt. Das Kürzel OLED steht für organische Leuchtdioden. Displays mit dieser Technik sind besonders stromsparend und zugleich farbkräftig. Sie werden heute in vielen Smartphones und Fernsehern genutzt. Die typische Auflösung liegt bei rund 400 bis 500 ppi, das steht für Pixel pro Zoll. Mit der neuen Technik, im Fachmagazin Science vorgestellt, sollen Displays mit einer 20-mal höheren Auflösung von über 10.000 ppi möglich sein. Interessant wäre das vor allem für den Einsatz in VR-Brillen, da dort der Bildschirm sehr nah vor dem Auge sitzt. Das Besondere an den neuen OLED-Displays ist der Einsatz von sogenannten optischen Metamaterialien. Ein Reflektor mit einer nanostrukturierten Oberfläche macht es möglich, die Lichtemissionen selbst extrem kleiner Pixel zu lenken und zu verstärken.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen vom Tage heute von und mit Lucian Haas.
Sternzeit, 23. Oktober, das Ende der Sommerzeit. Sonntag wird der längste Tag des Jahres. Damit ist nicht die Dauer des Tageslichts gemeint, denn die Sonne scheint zu Sommeranfang im Juni am längsten. Aber der Sonntag hat 25 Stunden. Die Stunde zwischen 2 und 3 Uhr läuft zweimal ab. Nach 2 Uhr 59 Minuten mitteleuropäischer Sommerzeit wird es 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Den Begriff Winterzeit gibt es offiziell nicht. An den Abläufen am Himmel ändert das absolut nichts, lediglich an der Uhrzeit, wann sie zu sehen sind. Geht morgen früh die Sonne erst gegen 8 Uhr auf, so steigt sie am Sonntag bereits um 7 Uhr über den Horizont. Die am Morgen gewonnene Stunde Helligkeit wird am Abend eingebüßt. Heute und morgen versinkt die Sonne kurz nach 18 Uhr, am Sonntag bereits kurz nach 17 Uhr. Himmelsfans können also schon gegen 18 Uhr das Sommerdreieck hoch im Süden bestaunen. Dafür verblasst die Venus als strahlender Morgenstern nicht erst gegen 7:30, sondern schon um 6:30. Wie die Uhren zu verstellen sind, erklärt eine amerikanische Eselsbrücke. Spring forward, fall back. Das ist ein Wortspiel, denn es heißt zum einen nach vorne springen und zurückfallen, aber Spring bedeutet auch Frühling und Fall Herbst. Also im Frühling nach vorn springen und im Herbst zurückfallen. Heute und morgen zeigt sich das Dreigestirn aus Jupiter, Saturn und dem Mond erst gegen 19 Uhr. Sonntag ist der Mond schon ein gutes Stück weiter nach links gesprungen, dafür ist die Uhrzeit auf 18 Uhr zurückgefallen.
Das war es für heute von Forschung aktuell. Der Waffenhersteller Heckler & Koch macht sich Hoffnungen, beim neuen Sturmgewehr der Bundeswehr vielleicht doch noch zum Zug zu kommen, nachdem der Auftrag ja erst an eine andere Firma vergeben worden war. Mehr dazu hier nach den Nachrichten in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Ralf Krauter. Ich danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut ins Wochenende.